Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, grüß Gott aus dem Wiener Rathaus. Wir sind hier zu Gast bei Bürgermeister Michael Ludwig. Grüß Gott, Herr Bürgermeister.
Herzlich willkommen.
Herr Bürgermeister, vielen Dank, dass wir noch einmal ein letztes Interview führen dürfen. Am 27. April, am kommenden Sonntag, also in 2 Tagen, findet die Wienwahl statt. Jetzt ist es so, laut den Umfragen ist eigentlich relativ eindeutig, die SPÖ wird Erster, Sie bleiben Bürgermeister. Befürchten Sie, dass das den einen oder anderen SPÖ-Sympathisanten am Sonntag davon abhalten könnte, dann wirklich auch ins Wahllokal zu gehen?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview hier im Roten Salon im Wiener Rathaus führen, denn hier ist vor 80 Jahren die Zweite Republik gegründet worden. Hier hat am 27. April 1945 die provisorische Staatsregierung die erste Sitzung durchgeführt. Und ich erwähne es deshalb, weil das nach einer furchtbaren Phase des Naziregimes des Zweiten Weltkrieges war, der Beginn der Zweiten Republik, und dass wir sehr dankbar sein können, dass wir in einer Demokratie leben dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man an diese historischen Daten erinnert. Und von daher ist ganz wichtig, auch vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und gerade die Wien-Wahl ist eine sehr wichtige, die auch beobachtet wird, nicht nur in den anderen österreichischen Bundesländern, sondern international. Denn Wien ist schon eine ganz besondere Stadt. Und es lohnt sich, sich für diese Stadt doch einzusetzen. Und deshalb lade ich alle Wienerinnen und Wiener ein, auch von diesem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ich werbe auch dafür, dass ich in Zukunft weiterhin als Wiener Bürgermeister arbeiten kann. Denn es ist viel geschehen. Wir haben viel erreicht, aber wir haben auch noch viel vor. Und es sind große Herausforderungen, die zu schultern sind. Und da wird es notwendig sein, eine starke Stimme für die Stadt Wien, für das Bundesland Wien zu haben, um auch auftreten zu können im Interesse der Wiener Bevölkerung.
In den letzten Umfragen liegt die SPÖ jetzt so bei 37-38%. Was ist denn Ihr Wahlziel für den kommenden Sonntag?
Ja, in den letzten Jahren haben die Regierenden in allen Bundesländern zwischen 3,5 und 10 Prozentpunkte verloren. Warum? Es waren zugegebenermaßen sehr schwierige Zeiten mit der Corona-Pandemie, mit dem Krieg in der Ukraine, verursacht vom Angriffskrieg Russlands, den damit verbundenen stark steigenden Energiepreisen und der Inflation, die von der letzten Bundesregierung auch nicht in den Griff bekommen worden ist, weil unsere Vorschläge, nämlich einzugreifen in den Mietmarkt, in den Energiemarkt, nicht vollzogen worden sind und deshalb die höchste Inflation, die es im EU-Raum gibt, in Österreich ist, durch dieses mangelnde Eingreifen der Bundesregierung. Und von daher haben wir schon auch große Herausforderungen in der budgetären Entwicklung, alle, der Bund, genauso wie die Länder, Gemeinden, wobei man sagen muss, 87% der gesamten Budgetherausforderungen liegen beim Bund, die verbleiben 13% bei den Ländern, Gemeinden, Sozialversicherungsträgern. Aber ich bin prinzipiell sehr dafür, dass wir da gemeinsam tätig sind, Maßnahmen setzen, um die budgetäre Situation zu verbessern. Wien ist da sehr stabil, wir sind im Mittelfeld, was das Budgetdefizit betrifft, wenn man berücksichtigt, dass Wien Bundesland und auch Gemeinde ist. Und von daher wird das sicher eine große Herausforderung sein.
Kommen wir auch noch zu den Themen. Ein Thema, das Sie sehr stark in diesem Wahlkampf forciert haben, ist das Thema Gesundheit. Sie haben sich unter anderem da auch als Ziel gesetzt, Sie wollen Wien zur Präventionshauptstadt machen. Warum gerade dieses Thema, warum in diesem Wahlkampf so ein Fokus auf der Gesundheit?
Es gibt so Themen, die sind ganz wichtig, weil sie auch Menschenrechte umfassen. Das ist Gesundheit, das ist Wohnen, das ist Sicherheit. Und von daher ist notwendig, dass wir alle diese Bereiche auch in zusätzlichen finanziellen Mitteln ausstatten. Aber auch da ist der Rahmen die wirtschaftliche Entwicklung. Wir waren in den letzten 2 Jahren das einzige Bundesland mit einem Wirtschaftswachstum. Das ist eine Grundvoraussetzung, mehr zu investieren auch in den Gesundheitsbereich. Wir haben vor, dass wir in den nächsten Jahren 3,3 Milliarden Euro investieren, um Spitäler, Krankenhäuser weiter auszubauen, Zusatzbauten zu realisieren, Sanierungen vorzunehmen, dass wir aber auch in die dezentralen Gesundheitszentren investieren wollen. Davon haben wir jetzt 62 schon in Wien. Primärversorgungszentren, also Ärzteteams gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Pflege- und Gesundheitsberufe tätig sind. Kinder- und Jugendgesundheitszentren, ein Frauengesundheitszentrum, Diabetes-Schmerzzentren. Also ich glaube, das ist eine sinnvolle weitere Anpassung des Gesundheitswesens und dass wir mit der Telefonnummer 1450 die Möglichkeit haben, auch die Patientenströme besser zu lenken und die Zusammenarbeit auch zwischen den Spitälern intensivieren, um insbesondere auch die Wartezeiten für planbare Operationen zu reduzieren. Insbesondere auch die Kooperation zwischen den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes und den Privat- und Ordensspitälern. Also da ist viel möglich. All das haben wir in Kooperation mit der österreichischen Gesundheitskasse, der Ärztekammer, im niedergelassenen Bereich unerlässlich die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte. Also von daher haben wir konkrete, gute Vorstellungen von einem Gesundheitswesen, das ergänzt werden soll durch einen besonderen Schwerpunkt der sogenannten Präventionsmedizin. Da habe ich erst vor wenigen Tagen einen Kooperationsvertrag unterschrieben, auch mit der Medizinuniversität und der KFA und dem Arbeitsmedizinischen Zentrum, wo es darum geht, auch Vorsorge zu treffen, dass wir die Menschen von Krankheit bewahren. Das heißt, dass sie möglichst lang gesund bleiben, dass es keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, auch nicht im fortgeschrittenen Lebensalter gibt. Und meine Vision ist, dass wir die Gesundheitsvorsorge so ausrichten, dass die gesunden Untersuchungen an einem Standort in sehr kurzer Zeit abgewickelt werden kann, in einigen Stunden, dass nicht so wie jetzt es notwendig ist, bei mehreren Ärzten verschiedene Termine auszumachen, vielleicht noch an verschiedenen Tagen, sondern dass es eine Einladung ist für die Bevölkerung, komprimiert in wenigen Stunden einen Großteil der Vorsorgeuntersuchungen zu erledigen und das in Kombination mit Beratungen im Bereich Ernährung, Bewegung. Und das kann dazu führen, und das ist mein Ziel, dass die Menschen lange gesund bleiben. Das ist die Vermeidung von individuellem Leid, ist aber auch eine Möglichkeit, preisdämpfend auf die sehr dynamische Kostenentwicklung im Gesundheitswesen einzuwirken. Also von daher habe ich da eine sehr konkrete Vision. Und in der Abwicklung, sage ich mal, digital vor ambulant, vor stationär, also noch eine stärkere Konzentration auch auf die Vorsorge und die Art und Weise, wie wir im Gesundheitsbereich die Notwendigkeiten abwickeln.
Weiteres großes Thema in diesem Wahlkampf war natürlich auch die Migrations- und Integrationsdebatte. Da wirft Ihnen insbesondere die FPÖ vor, Sie hätten da zu oft weggeschaut, da liegt vieles im Argen in Wien. Hat die SPÖ da in der Vergangenheit nicht genau genug hingeschaut?
Also zum einen muss man sagen, alles, was mit Zuwanderung, Asyl, Flucht, Migration zu tun hat, auch Integration, ist Bundeskompetenz. Wir sind das einzige Bundesland ohne Außengrenze. Wir haben eigentlich keinen Einfluss, wie viele und welche Menschen zu uns nach Wien kommen. Wir fühlen uns nur immer verpflichtet, sich auch um diese Menschen zu kümmern, weil es auch Sinn macht für die Stadt, die Menschen möglichst schnell zu integrieren. Dazu gehört das Erlernen der deutschen Sprache, das Vermitteln nicht nur unserer Gesetze, sondern auch unserer sogenannten Hausordnung, wie man sich auch verhält. Das gelingt in vielen Fällen, in hunderttausenden Fällen. Es gibt aber auch Personen und Personengruppen, die sich nicht daran orientieren. Und da war ich immer dafür, dass man sehr konsequent Maßnahmen setzt, um dagegen aufzutreten. Da brauchen wir aber sehr oft auch die Einrichtungen des Bundes, zum Beispiel die Polizei. Und ich fordere seit Jahren mehr Polizistinnen und Polizisten, aber ich fordere nicht nur, sondern wir haben als Stadt Wien viele Maßnahmen gesetzt, um die Polizei zu unterstützen. Ich denke nur daran, dass wir Aufgaben übernommen haben im Passwesen, im Fundwesen, im Meldewesen. Wir haben die gesamte Parkraumbewirtschaftung übernommen und das Ziel war immer, mehr Polizistinnen und Polizisten auf die Straße zu bekommen. Und das ist nach wie vor eine starke Forderung von mir auch als Wiener Bürgermeister an den Innenminister. Und ich bin erst jetzt wieder gerade im Rekrutierungszentrum gewesen, dass wir Stadt Wien finanzieren am Schottenring für die Unterstützung der Bundespolizei, wo es darum geht, mehr Menschen zu gewinnen für den Polizeidienst. Und es haben sich in den letzten Monaten 4.000 Menschen dort interessiert, in den Polizeidienst einzutreten. Das ist mit ein Grund, dass wir die Anzahl der Polizeischülerinnen und Polizeischüler verdoppeln konnten. Aber ich möchte auch, dass die dann auch in Wien im aktiven Dienst tätig sind. Und von daher ist mir wichtig, dass wir überall dort, wo wir das Gefühl haben, es entstehen Unsicherheitszonen. Und das ist in einer Stadt, die nach wie vor eine der sichersten Metropolen weltweit ist, ist es notwendig hinzuschauen. Ich habe gleich am Beginn meiner Tätigkeit als Bürgermeister eine alkoholfreie Zone und ein Waffenverbot am Praterstern durchgesetzt. Wir haben eine Videoüberwachung am Räumenplatz durchgesetzt mit einer Waffenverbotszone. Und meine Forderung an den Innenminister ist ja auch, dass wir eine generelle Waffenverbotszone in der Stadt haben. Im Übrigen eine Forderung, die von vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern anderer österreichischen Gemeinden auch übernommen worden ist. Von daher ist wichtig, Integration im Bildungssystem zu leisten, Maßnahmen zu setzen, um jene zu unterstützen, die zum großen Teil auch in der Wirtschaft in Wien tätig sind. Man darf nicht vergessen, die Hälfte aller Beschäftigten am Wiener Arbeitsmarkt haben Migrationshintergrund. Das sind positive Beispiele der Integration in Wien. Und dann gibt es aber einige auffällige Personen, die auch verantwortlich sind für die mediale Berichterstattung, auch für Teile des Unsicherheitsgefühls. Und da muss man konsequent dagegen vorgehen. Und das tue ich gemeinsam auch mit der Bundespolizei.
Weil Sie auch jetzt noch einmal gefordert haben, mehr Polizei für Wien. Wie viele Polizisten konkret würden Sie sich denn da für Wien wünschen?
Also es gibt ja die langjährige Forderung nach 1.000 Polizistinnen und Polizisten mehr für Wien. Mittlerweile muss man diese Anzahl vergrößern, denn das Bevölkerungswachstum in Wien ist ein sehr dynamisches. Und wir müssen ja sehen, dass wir die Bundeshauptstadt sind und dass im vergangenen Jahr 11.000 Veranstaltungen und Demonstrationen in Wien stattgefunden haben. Und nicht gegen Einrichtungen der Stadt, sondern weil die höchsten Organe der Republik in Wien sind, das Parlament, das Bundeskanzleramt, die Ministerien. Und von daher sind im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Überstunden entstanden bei der Wiener Polizei. Und das ist ja ein Zeichen auch dafür, dass es offensichtlich zu wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und deshalb ist die Forderung, die wir jahrelang erhoben haben, noch 1.000 Polizistinnen und Polizisten mehr, natürlich, die man nach oben revidieren muss. Aber ich bin Realist, ich bin schon froh, wenn jetzt die zusätzlichen Absolventen der Polizeischule dann auch tatsächlich bei uns in Wien bleiben, damit wir auch auf die sogenannte demografische Entwicklung reagieren können, nämlich wenn geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen, dass wir, wenn die geburtenschwächeren Jahrgänge nachkommen, trotzdem die Anzahl der Wiener Polizei nicht nur halten, sondern auch schrittweise ausbauen.
Im Zuge dieser Migrationsdebatte wurde ja auch immer wieder über die Wiener Mindestsicherung und die Sozialhilfe in Wien diskutiert. Da gibt es andere Bundesländer, die andere Wege gehen, Stichwort Bezahlkarte, Umstellung auf Sachleistungen. Warum ist es in Wien zum Beispiel eine Bezahlkarte keine Option derzeit?
Also es gibt in jedem Bundesland ein anderes System. Das ist ja ein Mitverursacher des Gesamtproblems. Und von daher hat es ja schon einmal bundeseinheitliche Regelungen gegeben, die unter FPÖ-Regierungsbeteiligung aufgehoben worden ist. Natürlich macht es Sinn, wenn es eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Ich habe schon im Sommer ein neues System vorgeschlagen, das, glaube ich, auch umsetzbar ist und auch sehr praktikabel ist, nämlich, dass alle arbeitsfähigen Menschen zwischen 15 und 65 die Mindestsicherung über das AMS abgewickelt bekommen, weil das noch stärkere Möglichkeiten bietet, die Menschen schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das ist unser Hauptziel. Zum Zweiten, dass es eine Kindergrundsicherung gibt, weil ich überzeugt bin, dass es notwendig ist, Kinderarmut zu verhindern und dass man die Kinder auch gleich behandeln soll. Und das Dritte ist eine Residenzpflicht, dass die Menschen dort, wo sie leben, auch die Mindestsicherung bekommen, beziehungsweise dort, wo sie Sozialhilfe beziehen, auch verbleiben. Und das in einer bundeseinheitlichen Regelung. Ich habe mich sehr gefreut, dass die AMS-Vorstände das sehr unterstützt haben. Und von daher bemühe ich mich sehr, auch gegenüber der Bundesregierung, dieses Projekt zu vermitteln. Ich glaube, das wäre eine gute Lösung vieler Irritationen, die es in den letzten Monaten gegeben hat.
Im Zuge dieser ganzen Diskussion wird natürlich auch immer wieder über die Bildung, insbesondere auch über die Kindergärten, diskutiert. Da gab es jetzt erst unlängst Zahlen, dass fast jeder zweite Volksschüler in Wien beim Eintritt in die Volksschule nur mangelhafte Deutschkenntnisse hat. Sie haben angekündigt, Sie wollen die Deutschförderkräfte verdoppeln in Wien. Jetzt ist es aber so, schon jetzt haben die Kindergärten ein massives Problem, Personal zu finden. Wie wollen Sie denn diese große Anzahl an Deutschförderkräften finden?
Na, Sie haben völlig recht, das ist nicht leicht, vor allem auch wegen der sogenannten demografischen Entwicklung, von der ich gesprochen habe. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension, geburtenschwächere Jahrgänge kommen nach, nämlich ein Drittel weniger. Das gilt ja für die Privatwirtschaft, das gilt genauso für die öffentliche Verwaltung, für alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Aber es ist mir gelungen, im Pflegebereich das umzusetzen. Vor Jahren habe ich festgestellt, es wird zu wenig Pflegekräfte geben. Das ist real ein Thema, nicht nur in Wien, in ganz Österreich, weite Teile Europas. Und von daher habe ich damals eruiert, was ist der Grund, warum nicht mehr Frauen und Männer Pflegeberufe ansprechen. Der Grund war, dass sie in der Ausbildungszeit kein Einkommen haben. Und ich habe damals mit dem Wiener Pflegegeld, dem Ausbildungsgeld, dafür gesorgt, dass sich mehr Menschen auch für die Pflegeberufe interessieren. Wir haben einen Zubau finanziert der Stadt Wien beim Fachhochschulcampus Wien. Und wir haben jetzt 16.000 Frauen und Männer in der Ausbildung, 6.000 haben die Ausbildung schon abgeschlossen. Und wir können sicherstellen, dass wir in den nächsten Jahren ausreichend Pflegekräfte haben. Das ist wichtig für die stationäre Pflege, aber auch für die mobile Pflege. Und von daher denke ich, dass wir gute Maßnahmen gesetzt haben, um den Personalstand dort abzudecken. Und Ähnliches stelle ich mir auch bei den Deutschförderkräften vor, dass wir da ganz gezielt investieren, auch in den Ausbildungsbereich, der zum Teil ja auch beim Bund liegt. Also ich hoffe, dass wir mit der neuen Bundesregierung hier in ein gutes Einvernehmen kommen, um die Ausbildung in der Elementarpädagogik stärker voranzutreiben, Ausbildungsplätze erhöhen und die Möglichkeit schaffen, mehr Menschen noch zu gewinnen, sich für diese Berufe zu entscheiden.
Ich würde noch gerne ein weiteres Thema ansprechen. Österreich ist das dritte Jahr in Folge in Rezession. Dennoch wurde in diesem Wien-Wahlkampf gefühlt sehr wenig über das Thema Wirtschaft gesprochen. Warum eigentlich?
Also Sie haben völlig recht, das empfinde ich als wirkliche Schwäche der Wahlbewegung. Es hat viele Themen gegeben, die spektakulär aufgegriffen worden sind. Das war auch ein Wahlkampf, der sich sehr stark inhaltlich orientiert hat, erfreulicherweise mit einer Ausnahme, also einer Partei, die das immer anders betrachtet. Aber ansonsten war es eigentlich eine Wahlbewegung, die sehr stark an Inhalten orientiert war. Wirtschaft nicht. Da haben Sie völlig recht. Ich bedauere das deshalb sehr, weil wirtschaftliche Stärke ist Voraussetzung, dass wir viele Dinge, über die wir jetzt sonst gesprochen haben, finanzieren können. Und wir sind im dritten Jahr der Rezession als Gesamtland, wobei Wien in den letzten 2 Jahren das einzige Bundesland war mit einem Wirtschaftswachstum. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das war auch Ergebnis gezielter Investitionen, die wir vorgenommen haben. Auch das gute Einvernehmen der Sozialpartner, das wir in der Stadt Wien pflegen. Und gezielte Maßnahmen, die wir gesetzt haben, um Schwerpunkte zu unterstützen. Und das ist neben Dienstleistungen, Tourismus, ist es auch der Bereich der Industrie. Wir zählen zu den 3 Top-Bundesländern im Bereich Industrie. Und wir sind, was die wenigsten wissen, auch im europäischen Vergleich, zum Beispiel bei Life Science, einer der führenden Städte. Weil die Zusammenarbeit zwischen privaten Unternehmen im Bereich der Pharmazie, der Medizintechnologie, der Biotechnologie so gut funktioniert mit der Stadt, aber auch mit universitären und wissenschaftlichen Einrichtungen, dass viele internationale Konzerne, aber auch Klein- und Mittelbetriebe, Start-up-Betriebe in diesen Bereichen gerne nach Wien kommen, weil dieses Netzwerk ein so gutes ist. Und deshalb strecken wir auch ganz bewusst die Hand aus Richtung Wissenschaftler, Forscher aus der USA, die dort jetzt zum Teil gezielt vertrieben werden, weil viele gerne auch wieder zurück nach Europa kommen und viele davon auch nach Wien, weil sie hier gute Voraussetzungen haben. Wir haben in Wien eine Forschungsquote von 4%. Wir liegen da auch im europäischen Mittelfeld, steigen jetzt auch auf die Spitze, sind zu den besten Städten gezählt worden im Bereich Wissenschaft und Forschung. Und das wollen wir weiter ausbauen, weil das Zukunftsberufe sind und auch die Möglichkeit bietet, Wirtschaftswachstum auch in den nächsten Jahren zu generieren.
Jetzt ist es so, der Bund hat ein massives Budgetdefizit, muss allein im heurigen Jahr über 6 Milliarden oder wird über 6 Milliarden einsparen, müsste eigentlich noch mehr einsparen. Kommt auf ihn eben so ein hartes Sparpaket zu?
Also wir haben ja jetzt laufend Gespräche zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, aber auch Sozialversicherungsträgern. Wir werden alle unseren Beitrag leisten, auch wir in Wien. Wir haben ja bewiesen, dass wir es können. Wir haben im vergangenen Jahr 500 Millionen Euro eingespart. Ist auch für uns nicht ganz einfach gewesen. Und wir haben damit nicht das zarte Pflänzchen der Wirtschaftsentwicklung unterbrochen, sondern haben weitere Schritte im Bereich Investitionen gesetzt. Und so nehmen wir uns das auch fürs heurige Jahr vor. Wir haben auch vor, dass wir wieder 500 Millionen Euro einsparen, ohne die Haushalte zu belasten und ohne die Wirtschaftsentwicklung zu reduzieren. Also wird schon eine Herausforderung sein. Wir setzen da ganz stark auch auf Digitalisierung, auf künstliche Intelligenz, auf die effizientere Gestaltung von Verwaltungsabläufen. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ich bin mit allen Ressortbereichen im intensiven Dialog und es gibt schon viele Vorschläge. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen da auch ein entsprechendes Paket schnüren können und unseren Beitrag leisten, auch gegenüber dem Bund und den anderen Ländern. Ich mache mir nur große Sorgen um die Entwicklung in den Gemeinden, denn ich bin ja auch Präsident des Österreichischen Städtebundes, kenne die Situation in anderen österreichischen Gemeinden und weiß, dass in etwa die Hälfte aller österreichischen Gemeinden bereits jetzt Abgangsgemeinden sind, die überhaupt keine Ausgaben mehr tätigen können. Und wenn man weiß, welche große Bedeutung Gemeinden haben für die regionale Wirtschaft muss der Bund schon auch sehr darauf schauen, dass Länder und Gemeinden auch in Zukunft die Möglichkeit haben, die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Also von daher wird es sehr viel Fingerspitzengefühl erfordern, zum einen einzusparen, aber zum anderen nicht die Wirtschaft zusätzlich zu belasten.
Es gibt auch einen Tag nach der Wahl, ich würde zum Abschluss gerne auf den kommen. Wie geht es denn dann weiter? Sie haben in diesem Wahlkampf mehrfach eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausgeschlossen. Bezieht sich das auf eine FPÖ unter Dominik Knepp? Oder wollen Sie prinzipiell mit der FPÖ oder werden Sie prinzipiell mit der FPÖ nach dieser Wahl nicht zusammenarbeiten?
Ja, leider ist es so, dass dieses Veto zu einer Koalition mit der FPÖ sich ja jeden Tag bestätigt. Wenn man weiß, dass in der Donaustadt beispielsweise die FPÖ auf ihrer Liste einen Mandatar hat, der verurteilt ist wegen Wiederbetätigung, also dem Bekenntnis auch zu den Nazi-Strukturen und wann gestern im österreichischen Nationalrat ein Abgeordneter auffällt, weil er eine Nazi-Diktion verwendet, dann ist das ein Zeichen, dass wir uns als antifaschistisch verstehende demokratische Partei mit so einer Bewegung nicht ins Einvernehmen setzen können und keine Koalition bilden können. Und gerade wenn ich darauf hingewiesen habe, dass wir hier im Roten Salon vor 80 Jahren die Zweite Republik begonnen haben, dann war das vor allem noch einer furchtbaren Zeit des Naziregimes. Daran sollte man immer auch erinnern, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, in einer Demokratie zu leben. Und von daher sind die Bedenken, die wir gegenüber der FPÖ haben, leider immer wieder bestätigt. Und wenn man sich die Terminologie anhört, auch bei der Auftaktveranstaltung der FPÖ gestern am Stephansplatz, entgegen auch den Wünschen der Erzdiözese, die eigentlich keine politischen Veranstaltungen vor dem Stephansdom möchte, wenn man sich die Diktion dort anhört, dann wird man verstehen, dass man als eine sich selber als demokratische Partei verstehend, wie wir das in der Sozialdemokratie sehen, unmöglich eine Koalition mit so einer Bewegung eingehen können.
Sie haben jetzt diese Veranstaltung auch gestern angesprochen, da gab es ziemlich harte Worte. Auch sonst im Wahlkampf wurden Sie persönlich sehr stark von FPÖ-Seite angegriffen. Stichwort bei der Auftaktveranstaltung hat Dominik Knepp gemeint, er will sie mit nassen Fetzen aus dem Rathaus jagen. Wie sehr ärgert Sie sowas eigentlich?
Also ich finde persönliche Angriffe in der politischen Auseinandersetzung für nicht notwendig. Ich mache das auch nicht. Also man wird keinen Ausspruch von mir finden, wo ich einen anderen politischen Mitbewerber persönlich untergriffig attackiere. Ich halte es für nicht gut. Es schadet der Politik insgesamt. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Mein Hauptproblem, das ich mit der FPÖ habe, sind die grundsätzlichen Einstellungen zur Demokratie. Wenn man politische Mitbewerber um einen Kopf kürzer machen will, wenn man andere mit einem nassen Fetzen aus dem Rathaus jagen will. Da sind wir besonders sensibel in der Sozialdemokratie, denn einer meiner Amtsvorgänger, Karl Seitz, wurde aus dem Rathaus aus politischen Gründen verhaftet. Also von daher weiß man aus der Geschichte, das sind oft Dinge, die beginnen verbal und enden dann durch Taten. Und von daher sind das so Aussagen, die man schon sehr ernst nehmen muss und wo ich oft daran zweifle, ob nicht alle in der FPÖ, aber doch viele mit engen Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen, wie den Identitären beispielsweise, nicht das Demokratiebild leben, das ich mir vorstelle. Ja. Wenn man von Fahndungslisten zum Beispiel für missliebige Politiker spricht.
Das heißt, Ihnen bleiben theoretisch dann drei weitere Koalitionspartner übrig?
Ja, das wird nur dann möglich sein, wenn es ein starkes SPÖ-Ergebnis gibt.
Das bringt mich gleich zur Frage, Ihre Lieblingsvariante wäre eine Weiterführung der bestehenden SPÖ-NEOS-Koalition, wenn es sich arithmetisch ausgehen würde?
Also das eine ist jetzt einmal wichtig, dass die Wienerinnen und Wiener entscheiden. Also ich habe größten Respekt vor der Wiener Bevölkerung, die jetzt dann am Sonntag zu den Wahlurnen schreitet und es wird signalisiert werden, was die Bevölkerung sich auch vorstellt. Ich hoffe, eine starke Sozialdemokratie, dass es die Möglichkeit gibt, dann auch beispielsweise eine Zweierkoalition zu bilden. Und von daher habe ich selber ja schon eine Koalition mitgestaltet, 1996 mit der ÖVP. Ich habe 2010 im Vorfeld schon rot-grüne Projekte gemacht, damit eine Koalition mit den Grünen möglich war. Und 2020 habe ich die Koalition mit den NEOS gebildet. In ihrer Zeit waren das immer richtige Koalitionen. Und es wird dann darauf ankommen, dass man nach dem Wahlergebnis sondiert und schaut, mit welcher Partei wird es möglich sein, ein Zukunftsprogramm zu entwickeln im Sinne der Stadt Wien, im Sinne der Menschen, die in unserer Stadt leben.
Aber ich verstehe Sie richtig, eine Zweierkoalition würden Sie in einer Dreierkoalition vorziehen?
Unter Ausschluss der FPÖ.
Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Ida.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.